Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Mit Astrid Ravola Mikrofon hier in Köln und in Turin, da entscheidet sich an diesem Wochenende bei den ATP Finals, welcher Tennisprofi der beste Spieler dieser Saison ist. Für das Endspiel hat sich bereits der Russe Daniil Medvedev qualifiziert. Das zweite Halbfinale läuft noch. Zwischen Novak Djokovic, der Nummer 1 der Tennisweltrangliste, und Olympiasieger Alexander Zverev. Ina Kast verfolgt das spannende Match und ist mir live zugeschaltet. Frau Kast, wie mitreißend ist diese Partie?
Die ist jetzt richtig mitreißend und es deutet sich so ein bisschen an, dass es hier tatsächlich gleich in einen dritten entscheidenden Satz gehen könnte, aber noch ist es nicht so weit. Alexander Zverev hatte den ersten Satz im Tiebreak gewonnen, 7-6, und im zweiten Durchgang, da führt jetzt Novak Djokovic, der Weltranglisten-Erste, mit 5-4, und er liegt eben Break vorn, weil er gerade eben Alexander Zverev zum ersten Mal in diesem Match den Aufschlag abnehmen konnte. Sehr bitter für Alexander Zverev, denn einen Breakball konnte er da mit einem Ass noch ganz souverän abwehren, aber beim zweiten Breakball war es dann geschehen, da hat dann Djokovic zugeschnappt, hat zugeschlagen und steht jetzt gleich auf, gerade Seitenwechsel, wird dann gleich servieren. Da dehnt er sich nochmal kurz die Finger, der Novak Djokovic, macht nochmal die Schulter locker, damit er gleich aufschlagen kann. Ja, 4-5 aus Sicht von Alexander Zverev jetzt im zweiten Satz.
Kurze Prognose, Aufschläge mit über 220 km/h, dazu Mut und Nervenstärke. Was überzeugt Sie an Zverevs Spiel noch?
Ja, ich habe ihn ja auch schon beim Halbfinale in Tokio gesehen. Ich finde es einfach unfassbar faszinierend, wie er seitdem konstant in den langen Ballwechseln auch gute Lösungen findet. Er hat es heute immer mal wieder geschafft, auch einen Stoppball zum Beispiel einzustreuen. Das sind dann spielerische Varianten, die ihm vielleicht in der Vergangenheit so ein bisschen gefehlt haben. Da ist er heute aber mutig und damit überrascht er den Weltranglisten-Ersten auch immer mal wieder. Also ein insgesamt wirklich tolles Match von beiden Spielern und Alexander Zverev aber mit der besten Turnierleistung bislang, die er hier gezeigt hat in Turin.
Vielen Dank an ARD-Tennisreporterin Ina Kast. Zur Fußball-Bundesliga, Spieltag 12, mit dem Berliner Derby, das Union souverän gegen Hertha BSC gewinnen konnte. Lars Becker.
Das war ein einseitiges Hauptstadtderby zwischen dem 1. FC Union und Hertha BSC. Der 2-0-Sieg der Eisernen ist hochverdient und fällt sogar deutlich zu knapp aus. Hertha zwar mit mehr Ballbesitz, aber ohne Mittel und Durchschlagskraft. Union als Mannschaft stärker mit der besseren Strategie und dem frühen Führungstreffer durch Avonie. 8. Saisontreffer. Captain Trimmel erhöht auf 2-0. Der vermeintliche Anschlusstreffer in der Nachspielzeit der ersten Hälfte durch Pekarek wird per Videobeweis zurückgenommen. Nach der Pause hätte Union bei diversen Kontergelegenheiten den Vorsprung ausbauen können, ja müssen. Hertha BSC mit einer insgesamt enttäuschenden Vorstellung. Die Nummer 1 im Hauptstadtfußball bleibt der 1. FC Union.
Und so souverän wie Union hat auch Borussia Dortmund auf dem Weg nach oben in Richtung Tabellenspitze agiert. Nur noch ein Punkt trennt die Westfalen nach dem 2-1-Sieg über den VfB Stuttgart von Spitzenreiter Bayern München. BVB-Trainer Marco Rose lobt vor allem,
dass wir bereit sind, hart zu arbeiten für Siege und dass wir auch nach Rückschlägen in dem Spiel, so wie heute, wir reden oft davon, haben schon davon geredet, mit Widerständen richtig umzugehen, nochmal anschieben, nochmal Druck aufbauen. Und auch das Tor, wie wir es schießen, das zweite, ist ja dann schon auch eine Willensleistung. Und dass wir Spiele gewinnen und bereit sind, viel zu investieren.
Viel zu investieren, das hatte sich eigentlich auch Bayer 04 Leverkusen vorgenommen. Aber die Partie gegen den VfL Bochum verlief dann anders. Eher schleppend und zäh, das mühsame 1-0 sah Armin Lehmann.
Es war ein Arbeitssieg für die Werkself. 1-0 gegen den Aufsteiger aus Bochum. Das Tor fiel bereits in der 3. Minute. Amin Adli mit einem Kopfball zum Sieg für die Werkself. Leverkusen war nicht die bessere Mannschaft gegen eine starke Bochumer, die sehr viel investierten, aber am Ende vor dem Tor insgesamt zu harmlos blieben. In der zweiten Halbzeit hatte Leverkusen Glück, dass der VfL Bochum nach Videobeweis keinen Elfmeter bekam und rettete sich so über die Zeit. 5000 Bochumer Fans feierten ihre Mannschaft bis weit nach dem Abpfiff, aber Leverkusen gewinnt mit 1-0.
4-1, so deutlich bezwang Borussia Mönchengladbach Tabellenschlusslicht Greuther Fürth.
Das ist ein souveräner Heimsieg, wo wir in vielen Phasen richtig gut Fußball gespielt haben, den Gegner sehr ernst genommen haben, auch ganz wenig zugelassen haben. Und deswegen freut es mich, dass wir heute hier 4-0 gewonnen haben.
Lobt Gladbachs Trainer Adi Hütter und auch sein Kollege Florian Kohfeldt kann mit seinen Wolfsburgern zufrieden sein. Der VfL spielt nämlich Remis 2-2 unentschieden auf der Bielefelder Alm. Christian Schulze.
Diese 90 Minuten auf der Bielefelder Alm ließen keinen so wirklich zufrieden zurück. Bielefeld trauert einer 2:0-Führung und der großen Chance auf den ersten Heimsieg seit 7 Monaten nach. Wolfsburg verpasste den 4. Sieg im 4. Pflichtspiel unter Trainer Florian Kohfeldt. Und das vor allem aufgrund einer schwachen ersten Halbzeit. Bielefeld war giftig und lief deutlich mehr. Die Führung durch Tore von Ukugawa nach 11 Minuten und dem verwandelten Foulelfmeter von Klos nach fast einer Stunde verdient. Doch Wolfsburg kam innerhalb von nur 2 Minuten zurück. Erst schaffte Wechhorst nach 6 Pflichtspielen ohne Tor den Anschluss und direkt nach Wiederanpfiff haute Mecher den Ball zum Ausgleich unter die Latte. 2:2 der Endstand, der keinen richtig glücklich stimmte.
Für die TSG 1899 Hoffenheim war der Erfolg gegen RB Leipzig der 100. Bundesliga-Heimsieg. Dieser 2:0-Erfolg macht Trainer Sebastian Hoeneß froh.
In erster Linie freut es uns natürlich, dass wir halt diese Heimstärke haben. Ja, das kann man ja schon auch mal hervorheben. Und natürlich sind wir jetzt auch daran interessiert, das dann auch mal zu vergolden auswärts. Aber darüber sprechen wir dann zu gegebener Zeit. Heute haben wir gegen eine sehr, sehr gute Bundesligamannschaft einfach stark gespielt. Und das soll uns jetzt Auftrieb geben.
Im Spitzenspiel der 2. Fußball-Bundesliga musste Werder Bremen gegen Schalke 04 ohne Cheftrainer Markus Anfang auskommen, wegen der gegen ihn erhobenen Vorwürfe, ein gefälschtes Impfzertifikat benutzt zu haben. Ob die Hansestädter davon unbehelligt in ihrem Spiel blieben, weiß Heiko Neugebauer.
So spektakulär der Tag rund ums Bremer Weserstadion begann mit dem Rücktritt am Spieltag des ehemaligen Trainers Markus Anfang. So spektakulär setzte sich der Abend auch fort. Simon Terodde mit seinem 154. Zweitligator sorgte in der 82. Minute für die Schalker Führung. Und in der 8. Minute der Nachspielzeit sorgte Niklas Füllkrug mit einem verwandelten Foulelfmeter für den Ausgleich. Zuvor war nach Ansicht des Schiedsrichters und auch des Videoassistenten Roger Azale im Strafraum der Schalker regelwidrig zu Fall gebracht worden. Am Ende ein gerechtes Ergebnis, wenngleich aus Schalker Sicht natürlich maximal unglücklich.
Die Impfpass-Affäre rund um Markus Anfang, der die Fälschungsvorwürfe stets zurückgewiesen hatte, kann für die Zukunft des Fußballtrainers sehr problematisch werden. Bremens Geschäftsführer Klaus Filbri sprach von einer klaren Indizienlage und auch Radio Bremen-Reporter Matthias Arians verdeutlicht:
Man muss schon befürchten, dass tatsächlich etwas Ernsthaftes in der Richtung Impfpassfälschung da im Raume steht. Und für seine weitere Zukunft, wenn es sich tatsächlich so bestätigen sollte, dann ist das natürlich gleichbedeutend mit dem Karriereende von Markus Anfang. Zumindest in den nächsten Jahren, möchte ich sagen, hätte er überhaupt keine Chance, denn er hat den Verein getäuscht, er hat die Mannschaft getäuscht, er hat sein Umfeld getäuscht, er hat auch die Fans getäuscht. Das ist überhaupt keine Voraussetzung, um auch bei künftigen Vereinen irgendwo einen neuen Job zu beginnen.
In der Handball-Bundesliga spielen Hamburg und Lemgo unentschieden 28:28 und in der Basketball-Bundesliga gab es diese Ergebnisse: Crailsheim bezwingt Hamburg 90:73, Oldenburg verliert gegen Gießen 72:75, Braunschweig verliert 80:91 gegen Ludwigsburg und Bayreuth bezwingt Weißenfels, also den MBC, mit 100:68. Zum Wintersport und zu Martin Thiel, der mitverfolgen konnte, wie die deutschen Skispringer einen vielversprechenden Start in den Olympiawinter fanden.
Karl Geiger macht da weiter, wo er im letzten Winter aufgehört hat. Der Skiflug-Weltmeister gewinnt zum Auftakt des Olympischen Winters souverän im russischen Nischni Tagil und lässt der Konkurrenz mit Sprüngen auf 134,5 und 133 Meter keine Chance.
Es hat jetzt richtig Spaß gemacht. Also beide Sprünge so cool und richtig schön ins Gleiten kommen. Mega. Ich komme aus dem Grinsen gar nicht mehr raus.
Hinter Geiger landeten der Japaner Ryoyo Kobayashi und der Norweger Halvor Egner Kranerud auf den Plätzen 2 und 3. Sich selbst überrascht hat Teamwelt Meister Markus Eisenbichler. Nach einem Sturz im Sommer und wechselhaften Leistungen im Training wird er sehr guter Sechster.
Wir haben wirklich 2 solide Sprünge gemacht. Von der Kante einigermaßen mit Rücken muss Schiedsam kommen, das was ich mit meinem Trainer besprochen habe. Und jetzt einfach Schritt für Schritt weitergehe.
Ebenfalls sehr hoch einzuschätzen ist der 14. Rang von Stefan Laie bei seinem Comeback nach einem Kreuzbandriss.
Skirennläuferin Lena Dürr hat beim ersten Weltcup-Slalom der Saison im finnischen Levi gejubelt. Die 30-Jährige fuhr als Dritte erstmals in ihrer Karriere im Slalom aufs Podest.
Das war eine ewige Reise. Also in Moskau war ich schon mal am Podium, das war der Parallelslalom. Aber bei so einem richtigen Slalom, würde ich jetzt sagen, ist es schon nochmal ein anderes Gefühl. Und ja, besser später als nie.
Zumal sich Lena Dürr damit frühzeitig für die Olympischen Spiele in Peking qualifizierte. Zum ersten Mal gastiert die Formel 1 in Katar. Das Qualifying heute sah Jens Wolters.
Diese beiden geben es sich weiter, richtig intensiv. Max Verstappen und Lewis Hamilton im Kampf um den WM-Titel. Im Qualifying von Katar hatte Weltmeister Hamilton mal wieder die Nase vorn, die Pole-Position für den Briten. Der aktuell WM-führende Verstappen steht versetzt dahinter auf Startplatz 2 mit mehr als 0,4 Sekunden Rückstand. Der Niederländer befindet sich aber im Mercedes-Sandwich, denn Hamiltons Teamkollege Valtteri Bottas geht von Position 3 aus ins Rennen von Doha. Sebastian Vettel sicherte sich Startplatz 10 und auf der vorletzten Position steht Mick Schumacher, wenn es dann um Punkte geht in Katar.
Das Ranking kann sich allerdings noch ein wenig ändern, denn Verstappen wird vorgeworfen, kurz vor Ende des Qualifyings die gelbe Flagge missachtet zu haben. Da könnte es also eine Startplatzstrafe noch geben. Das war Astrid Ravohl mit Sport aktuell. Ihnen eine gute Nacht.